Einen Preis für verständliche Wissenschaft hat er jüngst verliehen bekommen für sein Buch Erfolgslehre, Lehre mit Doppel-E, Philosophie für die Arbeitswelt. Philosoph und Publizist Michael Andrik kann also als Mann der klaren Worte gelten. Auch im folgenden Gespräch sagt er klar und deutlich, wir müssen anders miteinander reden, gerade mit denen, die nicht unserer Meinung sind. Sonst verlieren wir die offene Gesellschaft. Mein Kollege Gerd Dehnel hat mit Michael Andrik gesprochen.
Vis-à-vis. Die Bertelsmann-Stiftung konstatierte jüngst, gerade noch 18% der Befragten vertrauten der Bundesregierung, 42% zeigten sich zufrieden mit unserer Demokratie. Klingt für mich verheerend, es gibt weitere solche Umfragen, das Echo hielt sich aber in Grenzen. Ist das nicht so schlimm?
Schlimm ist, dass das Echo sich in Grenzen hielt. Im Spiegel war ja auch jüngst zu lesen, 31% der Deutschen meinen, sie leben bloß noch in einer Scheindemokratie. Das bedeutet, dass sich keiner der gesellschaftlichen Akteure jetzt mehr verstecken kann. Die öffentlich-rechtlichen Medien, die kommerziellen Medien, die Politiker, alle müssen sich angesprochen fühlen.
Der Verfassungsschutz beobachtet neuerdings aufmerksam Bestrebungen zur Delegitimierung des Staates. Klingt so, als könnten genau die Leute ins Visier geraten, die mit dem Zustand unserer Demokratie hadern. Wird das was nützen, wenn der Verfassungsschutz angesetzt wird?
Wir brauchen ganz bestimmt keine weiteren, ich möchte mal sagen, Angstleitplanken für den öffentlichen Diskurs. Ich möchte hier heute bei Ihnen nicht sitzen und mich fragen, ob regierungskritische Äußerungen von irgendjemandem im Verfassungsschutz als Delegitimierung des Staates betrachtet werden. Wir müssen vielmehr anerkennen, wenn 31% der Bevölkerung sagen, wir haben wohl bloß noch eine Scheindemokratie laut jüngsten Umfragen. Und wenn 45% der Bevölkerung sagen, laut Allensbach, wir sagen unsere Meinung nicht mehr frei, weil wir Sanktionen befürchten, dann müssen wir uns darum kümmern, die Ursachen davon zu verstehen. Und dazu brauchen wir eine angstfreie öffentliche Debatte, in der die Menschen alles auf den Tisch bringen, was ihnen dazu einfällt. Und da ist es nicht hilfreich, wenn die Menschen sich fragen, oh, wenn ich das jetzt sage, werde ich dann vom Verfassungsschutz beobachtet?
In den letzten gut 2 Jahren hat der politische Streit noch an Heftigkeit zugenommen und Angst war wahrscheinlich hier und da auch im Spiel. Corona-Dissidenten fanden sich in die rechte Ecke verwiesen. Selbst Experten wie Streeck oder Stöhr wurde vorgeworfen, sie würden mit ihren Thesen Leben gefährden. Streiten wir zu viel oder streiten wir auf die falsche Weise?
Wir moralisieren politische Fragen und das ist wirklich sehr gefährlich. Ich habe darüber einen längeren Essay mal geschrieben, weil mir das so wichtig war, unter dem Titel Die Aufkündigung der Republik. Sehen Sie, es ist doch so, die Gemeinschaft derjenigen, die sich legitim äußern dürfen in einem Territorium, ja, das ist die Republik. Republik bedeutet gemeinsame öffentliche Angelegenheit. Wenn ich jetzt als Regierungsminister oder auch als Journalist, ja, hingehe und sage, Menschen, die mit der Regierungslinie nicht übereinstimmen, die sind Corona-Leugner, die sind Verschwörungstheoretiker, die sind irrational, die sind unvernünftig, dann brandmarke ich diese Menschen moralisch. Unsolidarisch und asozial waren ja auch Äußerungen, die gefallen sind für die, die die Lockdown-Politik massiv kritisiert haben. Das bedeutet aber, versetzen Sie sich mal in die Rolle, ja, in die Situation eines Menschen, der tatsächlich in der starken Opposition war gegen diese Politik, der fühlt sich jetzt moralisch, also als Person, charakterlich abgewertet und aus der Diskussion ausgewiesen. Also wenn der Bundespräsident sagt, wir haben eine vernünftige Mehrheit in Deutschland, die die Maßnahmen mitträgt. Dann sagt er damit auch, die, die sie nicht mittragen, sind unvernünftig. Damit werden sie aus der legitimen öffentlichen Diskussion aussortiert. Und das nenne ich die Aufkündigung der Republik. Diesen Menschen wird die legitime Teilnahme an der Diskussion aufgekündigt. Und das ist katastrophal. Das erklärt auch zu einem guten Teil, warum so viele Menschen sich in diesem Gemeinwesen nicht mehr repräsentiert fühlen. Und da müssen wir rangehen. Es gibt Wege, da rauszukommen, aber da müssen wir jetzt gemeinsam rangehen.
Beifall von der falschen Seite ist ja auch so ein Stichwort, was in diesem Zusammenhang eine große Rolle spielt.
Das ist eine ganz und gar undemokratische Vorstellung. Dieser ganze Begriff Beifall von der falschen Seite. Sehen Sie, wir müssen uns selber regieren in der Demokratie durch ein offenes Gespräch. Je offener und angstfreier dieses Gespräch ist, desto mehr Positionen werden geäußert, desto besser wird am Ende der Kompromiss sein können, auf den wir uns einigen. Das ist ein altes Ideal der Aufklärung. Kant sagte, jeder muss in der Lage sein, sich öffentlich, wie Kant sagte, als Gelehrter in einer Sache, also als jemand mit einer fundierten Meinung, zu äußern, damit am Ende im freien Austausch vernünftiger Geister die beste Lösung gefunden wird. Wenn man das tut, dann kann es immer passieren, dass jemand, den ich überhaupt nicht leiden kann, vielleicht ein Rechtsradikaler oder ein Linksradikaler oder ein irgendwie, sagen wir mal, extrem orientierter Mensch, mir beipflichtet oder mir widerspricht. Das liegt doch gar nicht in meinem Einflussbereich. Wenn ich mich vorauseilend daran ausrichten möchte, dass ich vielleicht von irgendjemandem, den ich nicht mag, Beifall bekommen könnte, dann würde ich ja mein Denken schon bei der Entstehung zensieren. Das wäre Kennzeichen einer geschlossenen Gesellschaft, aber nicht einer offenen Gesellschaft.
Haben wir auch den richtigen Ton verloren? Das mag jetzt klein wirken gegenüber diesem Inhalt, aber stimmt auch der Ton nicht mehr? Sie haben mal Tendenzpöbelei beklagt.
Naja, wenn Sie einmal angefangen haben zu moralisieren und Menschen, die eine bestimmte politische Maßnahme anders bewerten als sie selber, wenn sie einmal angefangen haben, die mit moralischen Schmähbegriffen zu belegen, ja, wie Verschwörungstheoretiker, Koronist, habe ich auch gehört von den Maßnahmenkritikern, also alle, die sich eine Maske aufsetzen im Supermarkt, das sind die Koronisten oder die Schlafschafe oder all solche Ausdrücke, manchmal ganz witzig, aber natürlich völlig unpassend und destruktiv. Wenn sie damit einmal angefangen haben, dann leidet natürlich auch der Ton.
Als Philosoph dürfen Sie ja quasi von Berufswegen ein wenig über den Dingen schweben, um das mal so trivial auszudrücken.
Das ist ein Vorurteil.
Hätten Sie einen Vorschlag, auch wenn er erst mal theoretisch anmutet, wie wir aus diesen selbst gegrabenen Gräben wieder rausfinden?
Lassen Sie mich mit einer privaten Baustelle anfangen. Wir alle haben es in den letzten Jahren mit der Angst zu tun bekommen. Die einen, weil sie sich vom Virus gefürchtet haben, die anderen, weil sie sich vor der Virusangst gefürchtet haben und vor den Folgen, die das für die Gesellschaft haben kann. Und deswegen ist mein Appell an alle, die uns hören, gestehen Sie Ihren Freunden, auch wenn Sie ganz andere Auffassungen gehabt haben in den letzten Jahren, gestehen Sie denen zu, dass Sie das, was Sie gemacht haben, nach bestem Wissen und Gewissen gemacht haben. Denn was machen wir, wenn wir Angst haben? Wir können nicht mehr gut reflektieren, wir stellen uns auf Kämpfen oder Flüchten ein und ganz wichtig, wir beschützen das, was wir lieben, so gut wir können. Und das haben wir alle gemacht. Ich glaube, wenn wir uns daran erinnern, dann können wir auch mehr Verständnis füreinander aufbringen und wieder eine gemeinsame Gesprächsbasis finden.
Was würde drohen, wenn der Marktplatz der Ideen und Argumente im Gegenteil immer enger wird und sich die Gruppen, statt auf dem Marktplatz miteinander zu reden, nur noch gegenseitig aus den Seitenstraßen anbrüllen?
Dann geht der Vertrauensverlust in unserer Republik genauso weiter, wie wir ihn aktuell erleben, und das wäre fatal. Und ich denke, dass Sie hier beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk eine ganz wunderbare Ausgangslage haben, um dagegen etwas zu tun. Ich betrachte, und das sage ich nicht, weil ich hier beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk sitze heute, sondern das sage ich ganz ehrlich, ich betrachte den öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Deutschland als ein gewaltiges Gut. Das ist ein Riesenbildungsgut. Ich habe mir immer wieder die Augen gerieben, wie interessant und wie breit in den Themen die Berichterstattung ist in unserem öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Wenn ich dann im Ausland unterwegs war und in den USA mal gelebt habe, in England und anderswo, habe ich mich immer zurückgesehnt nach dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk und seiner Themenbreite. Aber eins habe ich auch immer gewusst. Und ich glaube, das tritt jetzt mehr in den Vordergrund. Wir brauchen auch eine vierte Gewalt, die der Regierungsmacht ganz kritisch auf die Finger schaut. Und dafür ist der öffentlich-rechtliche Rundfunk nicht immer gut geeignet. Ich meine, sehen Sie sich das an. Ulrich Wilhelm, ja, 5 Jahre Regierungssprecher bei Frau Merkel, danach 10 Jahre bayerischer Rundfunkintendant. Der kann immer noch ein hohes journalistisches Ethos haben, aber wenn man da von außen drauf schaut, dann wird man nicht vermuten, dass der bayerische Rundfunk jetzt die Regierungskritik anführen wird. Ja, genau dasselbe mit der Drehtür in die andere Richtung. Also Journalisten von großen Leitmedien, also der Zeit oder der Süddeutschen, werden plötzlich Sprecher in den Bundesministerien. Da fragt sich doch ein unbeteiligter Bürger, der da von außen draufschaut, naja, die werden diese Posten wohl nicht bekommen haben, weil sie die Regierung so hart und kritisch beäugt haben in den letzten Jahren. Langer Rede, kurzer Sinn. Ich würde mir Folgendes wünschen. Vielleicht kann man das im RBB ja auch mal diskutieren. Wie wäre es denn, wenn wir die Rundfunkräte, die ja heute in Parteifreundeskreisen auch organisiert sind, wenn wir die ersetzen würden, auch gerne mal als Experiment, durch einen Bürgerrat. Einen Rat, den wir aus der Bevölkerung auslosen, aus der volljährigen Bevölkerung, der dann die Rundfunk- und Fernsehberichterstattung begutachtet und beurteilt, ob dort dem Auftrag der Verfassung und des Gesetzes Genüge getan wird. Das wäre ein sehr interessantes Experiment, um mal zu sehen, ob dabei dann ein anderes Feedback für Sie herauskommt, als wenn das durch Gremien gemacht wird, in denen eben auch die Parteien einen Einfluss haben.
Zeitungskollege Jacques Schuster hat jüngst geschrieben, Intellektuelle sollten Denker sein, die sich in der modernen Gesellschaft verpflichtet fühlen, alles Unbezweifelte anzuzweifeln, über alles Selbstverständliche zu erstaunen, sämtliche Autoritäten kritisch zu relativieren, all jene Fragen zu stellen, die sonst niemand zu stellen wagt und auch sich selbst immer wieder kritisch zu betrachten. Würden Sie das abschließend unterschreiben?
Als Philosoph, ja, natürlich. Denn die Dinge, die wir nicht hinterfragen, die wir einfach mitmachen, weil wir sie so gewohnt sind oder weil sie uns vorgelebt werden, diese Dinge haben uns wirklich in ihrer Gewalt. Und das kann tatsächlich auch schlimme Folgen haben. Ich möchte, weil Sie von Abschluss reden, noch eine Sache sagen, die mir wichtig ist, weil ich mal diese Gelegenheit habe. Wir müssen ganz sicher, wenn wir auf die letzten Jahre zurückschauen, auch einiges ganz detailliert miteinander aufarbeiten. Zum Beispiel unseren Umgang mit den Kindern. Die Kinder waren durch das Coronavirus nie ernsthaft gefährdet, aber wir haben sie eingeschränkt wie fast keine andere Bevölkerungsgruppe, mit Folgen, die man jetzt sehen kann. Also Kinder, die einen Großteil ihres bewussten Lebens ohne die Mimik und Gestik anderer Menschen ausgekommen sind, die viele von ihren Freizeitaktivitäten verboten bekommen haben. Ich bin der Meinung, und darüber müssen wir offen reden, ich bin der Meinung, dass wir hier die Kinder gebraucht haben als ein bloßes Mittel zum Infektionsschutz der Erwachsenen. Das war ihrer Würde, das war ihrer Würde nicht angemessen und das darf sich nicht wiederholen.
Herr Andrik, ich bedanke mich herzlich für das Gespräch.
Gerd Dehnel im Gespräch mit dem Philosophen und Publizisten Michael Andrik.